Ja, lieber himmlischer Vater, und auch für diese zweite Einheit heute Morgen erbitten wir deinen Segen und deine Gnade, dass dieses Wunder geschieht, das nur du bewirken kannst, dass dein ewig gültiges Wort konkretisiert wird hinein in unser Leben, dass du, Herr Jesus, der du die Klammer zwischen Himmel und Erde bist, zwischen Ewigkeit und Zeit, heute Morgen uns neu begegnest in deinem Wort, dass du selbst der Redende und Lehrende bist. Ach, was haben wir es gut, Herr Jesus, dass du zu uns sprichst, dass du uns als Gegenüber akzeptierst, ja mehr noch würdigst, liebst. Und dass du auch Bruder Dr. Gerhard Meyer segnen möchtest in der Auslegung deines Gotteswortes, dass du ihn benützt als Werkzeug in deiner Hand. Danke, dass du durch ihn zu uns sprichst. Danke, dass du auch diese zweite Stunde in deine Hand nimmst, ihr deinen Stempel aufdrückst. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Du, unser Herr. Amen.
Liebe Brüder, Schwestern sind, glaube ich, keine da.
Doch,
liebe,
einzeln dahin.
Ja. Dann sage ich auch, liebe Schwester. Zunächst möchte ich mich doch bedanken, dass ich wieder eingeladen bin hier auf der Langen Steinbacher Höhe. Für mich ist es auch im Laufe der Jahre immer wieder ein Orientierungspunkt und ein Leuchtturm gewesen, dass es diese Langen Steinbacher Höhe gibt. Ich bin auch heute gerne gekommen, ich wäre schon wegen Andreas Schäfer gerne gekommen. Aber jetzt bin ich ganz überrascht, dass so viele teilnehmen beim Männertag. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, und dass sich das so aus den verschiedenen Generationen auch mischt. Ich wäre gerne ganz pünktlich da gewesen heute Morgen, habe das aber nicht geschafft, weil wir eine Stunde lang im Stau standen. Der Trost war dann, dass ein anderer Tübinger noch vor uns herfuhr. Ich dachte dann, wenn man die Schwaben abschaffen würde, das wäre auch ein Schlag für die La Höhe. Gottes Kraft im Christenleben ist jetzt unser Thema. Wenn Sie die Bibel dabei haben, dann schlagen Sie ruhig mit auf. Wir wollen den Abschnitt 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10, miteinander betrachten. 2. Korinther 12, 1 bis 10, schreibt Paulus: Gerühmt muss werden. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, das weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Kraft, ist das ein christliches Wort? In der Bibel steht es häufig. Für uns selber in unserem Gespräch untereinander ist es ein bisschen anders. Wir schweigen manchmal darüber. Das hat etwas mit dem zu tun, was Paulus auch von sich sagt in diesem Abschnitt. Oder wir übertreiben manchmal auch mit der Kraft im Christenleben. Man kann, wie gesagt, zu beiden Seiten des Pferdes herunterfallen. Übertreiben tun übrigens auch andere. Ich habe mir aus unserer Tübinger Zeitung vom 28. November des letzten Jahres eine Annonce rausgenommen. Unter der Überschrift Gesundheit steht da die Annonce einer Hellseherin und Wahrsagerin weltbekannt. Durch meine Kraft, die ich beherrsche, bringe ich sie auf den Pfad des Lebens zurück. Helfe schnell bei Partnerzusammenführungen oder Trennung, beruflichen Blockaden und so weiter. Wenn Sie keinen Ausweg mehr wissen, rufen Sie mich bitte an. Durch meine Kraft bringe ich das zu Wege. Ich dachte, das muss ja allerhand in einem Menschen vor sich gehen, wenn er sowas von sich sagt oder gar noch drucken und in der Zeitung abdrucken lässt. Wir sind eigentlich zunächst einmal orientiert am Vater unser. Dein ist die Kraft. Und diese Linie müssen wir auch jetzt im Auge behalten. Das wird eine wichtige Linie jetzt auch für unsere Bibelarbeit. Und die Realität, die wir erleben, ist schon von dem geprägt, dass wir eben oft sehr schwach sind. Wir hatten jetzt bei uns in der Abendbibelschule in Tübingen, Derendingen, auch den Bericht von Gethsemane. Und da ist mir eines sehr wichtig geworden und noch einmal neu in mich hineingedrungen, dass da die Jünger von Jesus gefunden werden nach dem Ende seines Gebetsringens. Er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Es waren die drei Spitzenjünger, wenn man das so sagen will, die ja vieles miterlebt haben als besondere Zeugen, die jetzt unter seiner besonderen Bitte standen, zu beten, solange er dieses Ringen da durchzuführen hat. Und sie hören auch die ersten Worte. Sie haben sicher sich Mühe gegeben. Wir haben ja Worte aus Gethsemane überliefert, die Jesus dort gesprochen hat. Aber dann übermannt sie die Schwachheit und sie schlafen. Und es ist eigentlich noch einmal eine Geste der großen Liebe des Lukas, wenn er darüber berichtet, dass er noch die zwei Worte hinzufügt vor Traurigkeit. Nimmt sie sozusagen noch ein bisschen auch in Schutz. Er hätte es ja nicht so formulieren müssen, wenn er brutal gewesen wäre. Wir selbst mit unserer Schwachheit, das ist das Bild, das wir dadurch bekommen. Und die Frage, wie man kraftvoll lebt, Thema auch jetzt bei Männertag, das stellt sich schon sehr dringlich. Und ich weiß nicht, wie wir in Extremsituationen reagieren. Es kann niemand die Hand für sich selbst ins Feuer legen. Winrich Schäffbuch hat uns einmal von einem Hauskreisleiter in China erzählt, der eingesperrt war und den man Tag für Tag unter Druck setzte, dass er seinem Glauben an Jesus absagt. Und dann ist der Mann mürbe geworden in diesen Monaten. Das kann man sich auch vorstellen. Und dann hat er das unterschrieben. Da durfte er heim. Und als er zu Hause war, da geht ihm das ununterbrochen nach. Und dann merkt er, so kann er nicht leben. Und dann geht er zurück zur Behörde und sagt, ich kann doch diesen Glauben nicht aufgeben. Und dann haben sie ihn wieder gepackt. In unserer Schwachheit brechen wir oft ein. Aber Gott hält uns. Und das ist auch eine Linie, die jetzt wichtig wird. Nicht nur unsere Schwachheit, die Gott nötig hat, sondern auch das andere, dass Gott in einer unendlichen Barmherzigkeit an uns handelt, in unserem Leben. Und wenn ich das so sage, dann muss ich noch einmal zurückkommen auf dieses Geschehen von Gethsemane, auf das ich vorher Bezug genommen habe. Was sagt eigentlich Jesus, nachdem da steht, er fand sie schlafend vor Traurigkeit? Das nächste, was er zu sagen hat, heißt, steht auf. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus macht mit diesen drei Jüngern weiter. Er sagt nicht, ihr habt die Probe nicht bestanden. Er sagt nicht, mit euch kann ich nichts mehr riskieren, dafür müssen nun andere drei eintreten. Sondern er sagt danach, wie er sie schlafend findet, steht auf, es geht weiter. Darin steckt allein in diesem Verhalten Jesu zu diesen dreien etwas, was wir ohne weiteres, denke ich, jetzt auch auf unser schwaches Leben beziehen können. Das ist sein Ruf auch an uns. Steh auf, geh weiter. Und jetzt wollen wir ein zweites in den Blick fassen. Das ist die stille Kraft in 2. Korinther 12. Bevor Paulus etwas über das Wirken nach außen sagt, kommt er auf sein eigenes Leben im Verhältnis zu Gott zu sprechen, die stille Kraft. Und jetzt müssen Sie noch einmal so Wort um Wort mithören und mitnehmen. Gerühmt muss werden, so beginnt er doch. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Vorher war er genötigt. Da war die Frage, wie andere sich rühmen gegenüber der Gemeinde von Korinth. Und jetzt an der Stelle, ich möchte es mal so sagen, gibt er nach. Nicht gegen Gott. Es muss gerühmt werden. Das ist auch eine Aussage dessen, dass es mit Gottes Willen übereinstimmt. Aber die anderen, die ihn gedrängt haben, die erleben jetzt, dass der Paulus den Mund aufmacht, wenigstens in dieser schriftlichen Äußerung, und etwas sagt, was er so nicht sagte bisher. Die Christen sind keine sturen Köpfe. Wenn mich Gott ins Dilemma bringt, dann muss ich immer wieder überlegen, was will er? Wie soll ich mich verhalten? Es geht nicht nach meinem Sturkopf. Sondern das, was jetzt dran ist, und er hat jetzt von Gott diese Freiheit innerlich, darüber etwas zu sagen, obwohl es ihm sehr, sehr schwer fällt. Das merkt man an allen seinen Formulierungen. Unser entscheidendes Merkmal ist das, also was will Gottes Geist? Was will der Herr von mir? Und das muss ich oft lange prüfen im Gebet. Da habe ich nicht so schnell die Zuversicht. Das ist etwas, was mich auch immer wieder Zeit kostet. Aber nicht das Ich will errühmen. Er sagt dann von einem Menschen, er sagt, war er im Leibe oder außer der Leibe, ich weiß es nicht, sagt es sogar zweimal so, dessen will ich mich rühmen. Er hält eine äußerste Distanz eigentlich an dieser Stelle ein und man merkt, wie schwer ihm das alles fällt, weil er eines unter allen Umständen verhindern will, dass das Ich nach vorne kommt und jetzt auf einmal das Ich des Apostels sozusagen die bestimmende Größe für die Leser wird und für diejenigen, die es hören, für die ganze Gemeinde in Korinth, die er ja einmal gegründet hat. Eigentlich wäre es auch mal ein tolles Thema, auch mal Männertag-Thema, aber ich darf keine Vorschläge machen. Ich sage es bloß mal so. Das Thema die Bibel und das Ich. Die Bibel und das Ich. Das ist ein unglaublich reiches Feld, wenn man daran tippt. Und eigentlich nötigt uns der Paulus schon darüber nachzudenken, weil er sein Ich so zurücknimmt, aber doch von seiner eigenen Erfahrung und der inneren Kraft, die er erlebte, etwas mitteilen soll jetzt an dieser Stelle. Wir sollen andere lieben, so muss ich sagen. Wir müssen andere lieben wie uns selbst. Da wird doch gesagt, dass das Ich auch sich selbst lieben soll. Und welches Ich tut das? Ich bin mir sehr im Zweifel, wie viele das tun. Viele haben zu sich eher, zur eigenen Person, ein Verhältnis der Hassliebe, ein Verhältnis der Gebrochenheit. Es ist auch nicht einfach, sich selbst zu lieben, wenn man sich selber mehr und mehr kennenlernt, gerade im Lichte Gottes. Aber da wird etwas gesagt, was eigentlich Maßstab sein soll: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man soll sich aber nicht selber rühmen, in die Mitte hineinstellen, auch nicht mit den Glaubenserfahrungen. Und klar ist für uns unter dem Thema vom Ich, der Mensch kann nicht das Maß aller Dinge sein. Das, was die moderne Zeit, das hat Helmut Mattis ja ein paar Mal angesprochen, das, was die moderne Zeit so selbstverständlich voraussetzt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, das stimmt nicht. Ein anderer ist das Maß aller Dinge, Jesus Christus. Und dann sollen wir Gott über alle Dinge lieben und ihm in dieser Liebe dienen. Das Ich wird da hineingestellt in eine ganz umfassende, heilende Beziehung. Wenn ich Gott liebe, dann kann das Ich von Gott auch in den Dienst genommen werden. Eigentlich eine kühne Idee, würde ich sagen, dass man ein verdorbenes, menschliches Ich in den Dienst für Gott stellen kann, wenn es geheilt wird durch den Glauben an Jesus. Und dann wird es auch ein Brunnen der Liebe für andere. Also das Thema Bibel und Ich ist ein weites Thema. Wir kehren zurück zu Paulus, den Nagel hat er eingeschlagen. Ich selber will mich mit meinem Ich nicht nach vorne schieben. Und jetzt entdeckt aber Paulus doch für diejenigen, die den Brief in die Hand bekommen, und das ist ja die Gemeinde, wird ja in der ganzen Gemeinde laut vorgelesen. Das hat man in der apostolischen Zeit so gemacht. Eine ganze Reihe von diesen Erfahrungen, die ihm nun auch eine Ermutigung und eine Kräftigung gewesen sind. Ich habe eine solche Zurückhaltung, darf ich das noch geschwind bemerken, eine solche Zurückhaltung über solche besondere Erfahrungen zu sprechen, eigentlich bei Jesus selber gesehen. Jesus hat in einer sehr, sehr nüchternen Weise die Menschen angesprochen. Wenn Sie einmal überlegen, wie hat Jesus evangelisiert, dann ist das selten durch reine Gefühlsbewegung gegangen. Sie fehlt nicht. Auch er konnte erschüttert sein bis zum Äußersten. Aber im Wesentlichen ist die Evangelisation bei Jesus über das Denken und das Nachdenken gegangen, weil er Menschen haben wollte, die in einer tiefen, durchdachten Überzeugung ihm nachfolgen. Er hat nicht über die Gefühlswelle das gemacht. Aber Paulus hat das nun doch erlebt, was er hier beschreibt. Und ich lese es jetzt doch noch einmal vor 14 Jahren. Er weiß noch, wann das war. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Es kann nur seine eigene Person gewesen sein. Und dann gibt er kein Datum und nennt aber ein zweites. Ich kenne denselben Menschen, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte. Und da wird uns noch einmal klar, wie diese Erfahrung, sagen wir auch, der Schau hinein in die unsichtbare Welt, den Paulus jetzt sehr eng einmal verbinden mit Johannes in der Johannes-Offenbarung. Das berührt sich ganz eng miteinander. Berührt ihn auch mit uns. Auch unter uns gibt es gelegentlich solche Erfahrungen, obwohl ich immer wieder beobachtet habe, Menschen, die so etwas miterleben, sind für sich selber nicht auf den Markt gegangen. Ich denke, dass bei Johann Michael Hahn bei uns in Württemberg, der war außerordentlich zurückhaltend mit seiner Zentralschau. Eine große Propaganda hat er damit nicht gemacht. Aber jetzt hat Paulus das dankbar angenommen. Er hat auch kein Argument nach außen gemacht. Sie werden das in seinen Briefen nicht finden, dass er sagt, ich war so nahe an Gott im dritten Himmel, dass ihr mir das alles abnehmen müsst. Da müssen wir unheimlich aufpassen. Wir werden nicht überzeugender, auch in dem Gewinnen von Menschen nach außen, wenn wir sozusagen mit diesen inneren Ansprüchen auftreten. Und es ist manchmal in der Kirchengeschichte dann so gewesen, dass Menschen prophetisch aufgetreten sind und fast eine Art Unterwerfung verlangt haben und gesagt haben, wenn du hier nicht gehorchst, dann stellst du dich gegen Gott. Das kann ich nie sagen als Mensch. Das muss Gott selber entscheiden. Es ist seltsam, dass Paulus auch sagt an einer anderen Stelle, und zwar im 1. Korintherbrief in Kapitel 14 einmal, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen spreche als ihr alle. Aber damit hat er auch keine Propaganda gemacht. Er hat diese Erfahrungen in großer Dankbarkeit, so würde ich es noch einmal zusammenfassen, entgegengenommen als etwas, was ihm Gott geschenkt hat, um ihn zu stärken und für seinen Dienst auszurüsten. Und hat das als eine Gnade empfangen. Die stille Kraft, die nicht zur Propaganda dient. Und jetzt kommt das andere. In diesem Abschnitt 2. Korinther 12 ist noch eine andere Seite enthalten. Ich würde es jetzt so überschreiben und sagen, Kraft als gewinnende Kraft nach außen. Wie ist er da als Missionar, als Verkündiger jetzt unter den Menschen tätig? Ich setze da noch einmal ein bei Vers 6. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, sagt er, denn ich würde die Wahrheit sagen. Das, was er jetzt angeführt hat, ist die Wahrheit. Und er wäre nicht einer, der jetzt Schwindel, Täuschung, Illusion vor den Menschen aufbaut. Er kann das auch Gott gegenüber sozusagen wirklich als Wahrheit bezeichnen. Und er tut da kein Unrecht, er würde nicht töricht handeln. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Die Leute sollen jetzt also ihn nach ihren Augen und nach ihren Ohren beurteilen und nicht nach seinen Ansprüchen. Wenn Sie jetzt damit denken, wie wir anderen Menschen begegnen und sagen, gebrauche also deine Augen und gebrauche deine Ohren, dann wird das für uns noch einmal ein großes Wagnis. Ich darf vielleicht an der Stelle anfangen. Die meisten Probleme, die wir in der Mitarbeiterschaft der Kirche haben, die hängen zusammen mit einem Mangel an Selbstwahrnehmung. Wenn wir beispielsweise bei Pfarrer und Gemeinde interne Probleme haben, weil es da irgendwie schlecht geht, dann ist das Bild, das der Pfarrer von sich und seiner Tätigkeit zeichnet, in der Regel ein völlig anderes als das, was etwa Kirchengemeinderat und Vertreter aus der Gemeinde sagen. Manchmal kommt es auch zusammen, aber dann gibt es keine Probleme. Problematisch sind ja die Fälle, wo es auseinandergeht. Und wie stark sich das jetzt sozusagen reibt in der Realität. Wir sagen dann, es ist ein Mangel an Selbstwahrnehmung. Und ich denke, das brauchen wir als Männer schon. Das muss man auch uns zumuten können, dass wir im Gefolge Jesu. Und beim Lesen des Wortes, beim Umgang mit Jesus im Gebet, auch zu der richtigen Selbstwahrnehmung kommen und wissen, wie wir sind. Wenn ich davon ausgehe, dass ich sozusagen eine überzeugende christliche Persönlichkeit bin, und ich bin es gar nicht, das stiftet doch nicht nur Schaden bei mir, das stiftet doch auch einen Schaden bei anderen. Wenn das der Fall wäre, vermute ich, menschlich, wären wir sehr schnell weg aus der Position der Überheblichkeit, die uns so wahnsinnig zu schaffen macht im Verhältnis zu Nichtchristen. Die Nichtchristen empfinden uns sehr oft als überheblich, ganz einfach deshalb, weil sie sagen, der belehrt mich. Und das ist das, was man nicht verträgt. Wir sind nicht dazu da, um die Menschen zu belehren. Natürlich haben wir Lehre. Natürlich möchten wir wahre und gesunde Lehre im Sinne der Bibel vertreten. Aber das Belehren hat noch einmal einen anderen Akzent und einen anderen Ton. Das stellt den einen sozusagen als den Wissenden über den anderen und dann kommt es zu einem Gespräch von oben nach unten statt von unten nach oben. Und das ist nun doch wichtig bei Paulus, dass er für seine Person dieses Einschätzen so gelernt hat und sagt, die Menschen sollen mich nicht beurteilen nach meinen Ansprüchen, die ich mache, sondern die Menschen sollen mich beurteilen nach dem, was sie sehen und was sie hören. Und wenn es Gott benutzt, dann kann Gott sie dadurch durch meine schwache Predigt, dann kann Gott sie durch meine schwache Existenz auch zum Glauben führen. Und so kraftvoll durch mich wirken. Mit den hohen Offenbarungen wäre es ein Fehlweg. Und das muss er sich sagen lassen. Und das ist für ihn überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Denn das ist nun auch ein Stück des Ringens. Und jetzt lese ich noch einmal ein Stück weiter. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Was hat Gott da zugelassen? Gott hat zugelassen, dass da Satans Engel in seinem Leben eine Wirkung ausübt. Das geht nicht ohne diese besondere Zulassung. Der Teufel kann in unser Leben von sich aus nicht mehr hineindrängen. Wir gehören Jesus und damit umgibt uns Jesus auch von allen Seiten. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich brauche keine Angst haben vor allen möglichen magischen Praktiken oder sonst irgendetwas. Aber da in diesem Fall hat Gott die Erlaubnis gegeben, dass jetzt dieser Satansengel ihn doch bedrängt und ihm einen Pfahl ins Fleisch gibt. Und es ist eigentlich auch sehr typisch für Paulus, dass er darüber jetzt gar keine besonderen Ausführungen macht. Man kann nur eine Vermutung anstellen, die viele Ausleger haben vermutet, es könnte eine Augenkrankheit sein. Ich habe es jetzt selber mit meinen Augen zu tun, könnt es mir von daher gut vorstellen. Er hat einmal im Galaterbrief eine Bemerkung gemacht, ihr hättet euch eure Augen ausgerissen und mir gegeben. So standet ihr mir gegenüber in eurer Liebe. Aber das ist Vermutung. Wir wissen es nicht. Er hat es uns hier an dieser Stelle nicht gesagt. Ein Pfahl im Fleisch. Auch der leibhaftige Paulus in seiner ganzen Schwäche, über den sie so spotten und sagen, wenn er da ist, ist er schwach. Nur in seinen Briefen ist er stark. Aber wenn er da ist, ist er schwach. Der so verspottet wird von den eigenen Gemeindegliedern, deren Gründung ja auf ihn zurückgeht. Er muss das leiden. Des Satans Engel, dass der da heran darf. Wir haben in vielen unseren Häusern eine sehr eindrückliche Darstellung, die hat den Titel Der breite und der schmale Weg. Früher war es in unseren Häusern noch häufiger. Heute sieht man es viel seltener, aber vielleicht erinnern sich manche von Ihnen. Der breite und der schmale Weg, da wird also der Pilgerweg des Christen dargestellt. Auf dem schmalen Weg befindet er sich. Der breite Weg ist der Weg der Masse, der ins Verderben abführt. Und dann im oberen Teil des Weges des Christen, der da empor steigt jetzt an dem steilen Berg, da springt ihn im Schlussabschnitt ein Löwe an. Nach 1. Petrus 5, 8 und 9. Und wenn man genau hinguckt auf das Bild, dann hat der Löwe ein kleines, schmales Halsband um sich und ist festgebunden. Und das macht, dass der Löwe in diesen Weg nur so weit reinspringen kann, als es ihm diese Kette an seinem Hals erlaubt. Weiter nicht. Eigentlich ein wunderbares Bild. Gott erlaubt da manchmal den Angriff auch auf uns Christen. Aber es geht nicht weiter, nicht einen Millimeter weiter, als es die Zulassung Gottes ihm eben zur Verfügung stellt. Und jetzt, Paulus leidet. Da kommt auch der leidende Christ in unseren Blick. Und als leidender Christ betet er: Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Jetzt kommt diese berühmte Stelle mit dem Gebetsringen des Paulus. Es hat ja so eine gewisse Parallele auch zu Gethsemane, was ich vorher angeführt habe. Auch Jesus hat einen dreimaligen Gebetsgang. Paulus hat vielleicht das auch als Modell genommen für sich und für sein eigenes Gebet, dass er dreimal mit großem Nachdruck gefleht hat, es möge ihm weggenommen werden. Wir Christen sagen nicht gleich im ersten Moment, ja, es ist recht. Wir können nicht um Leiden bitten. Das überlassen wir Gott. Er wird seine Lebensschule richtig aufbauen. Und wenn es kommt, dann darf ich kindlich bitten, nimm's weg. Sogar Jesus hat in Gethsemane gebetet, nimm diesen Kelch von mir. Aber es gibt dann auch einen Schluss des Gebets. Paulus hat kein viertes Mal den Gebetskampf aufgenommen. Vielleicht hätte er dafür auch einen Tadel erhalten von manchen seiner Mitchristen, die gesagt hätten, na, nach dreimal hört man nicht auf, da musst du länger dranbleiben. Aber für uns selber wollen wir das schon lernen. Man hat ja keine Zahl jetzt als Vorschrift fürs eigene Leben. Aber so viel kann ich doch der Bibel an dieser Stelle entnehmen: Mit meinen Anliegen vor Gott muss es dann auch einmal Schluss sein. Und dann ist etwas ganz anderes gefragt, auf das komme ich ja nachher noch zu sprechen. Ich würde aber eine Ausnahme nun doch nennen. Und das ist das begleitende Gebet für andere Menschen. Da möchte ich nicht aufhören, solange diese Menschen auf dieser Erde sind und leben, dass ich sie in meinem Gebet begleite. Und erneuern Sie bitte auch Ihre Gebetszettel wieder. Das sind ganz einfache Dinge, die man aus dem Männertag mitnimmt dann. Die Erneuerung der Gebetszettel. Es stehen viele Dinge drauf, die wir nochmal durchdenken müssen, ob sie so noch stehen sollen. Und es stehen wahrscheinlich oft auch bestimmte Dinge nicht drauf, die wir jetzt dringlich draufschreiben müssten. Ich weiß, wie es ist, wenn man älter wird. Da schleppt man sozusagen diese alten Listen von vor 20 Jahren gerne noch mit. Nein, wir sollten sie ganz lebendig nochmal prüfen. Was muss jetzt auf meinen Gebetszettel? Aber in der Begleitung anderer Menschen möchte ich treu bleiben. Ich möchte sie nicht streichen, solange sie noch leben. Aber für mich selber muss ich sagen, da muss auch etwas dann zu einem Ende kommen. Und nun zur Antwort Gottes. Und jetzt kommen wir wiederum zu dem, was mit unserer Kraft ja, ganz wesentlich zu tun hat? Die Antwort Gottes war nein. Auch dem Völkermissionar und Heidenapostel gegenüber ein ganz klares Nein. Wenn es uns irgendwie zu schaffen macht, dass wir vor einem Nein Gottes stehen im Leben, dann müssen wir daran denken, dass erstens Jesus als Mensch, der als Mensch betete, nimm diesen Kelch von mir, auch ein Nein bekam in Gethsemane. Und dass Paulus nach 2. Korinther 12 ein Nein bekam. Und dass die Antwort Gottes in unserem Gebetsleben immer eine dreifache sein kann, wenn man das mal so ganz einfach zusammenfasst. Es kann sein, ein Ja, das er über Bitten und Verstehen tut und mir viel mehr gibt, als ich je zu bitten wagte. Und das haben wir auch alle erlebt. Das kann man auch mit Freude dann bezeugen und sagen. Oder die andere Art von Antwort, dass er sagt, anders, so nicht, wie du bittest, aber ich erfülle es anders. Und es ist für dich dann ein größeres Segen drin. Und die dritte Antwort, die Gott gibt, ist nein. So kann ich dir das nicht geben. Und jetzt können Sie noch einmal drüber nachdenken, wo ist die größere Liebe? Die Liebe Gottes beim Nein ist nicht geringer wie beim Ja. Wir Menschen machen so schnell den Fehler, dass wir nur das Ja auf das Konto der Liebe setzen und beim anderen dann sagen, ja, das führt dann in den Gotteszweifel hinein. Natürlich, vom Fleisch her liegt uns das sehr nahe, dass wir das sagen. Das ist klar. Aber man muss sich das auch von der Bibel schenken und zeigen lassen. Die Liebe Gottes beim Nein ist um kein Jota weniger, als wenn er Ja sagt und über Bitten und Verstehen tut. Und denken Sie noch mal drüber nach, wie viele von uns heute da wären, von uns, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 300 oder 250 oder so, wie viele da wären ohne ein Nein Gottes im Leben. Ich würde sagen, bei mir, ich wäre nicht hier. Im Nachhinein danke ich. Und dann steht da, was Gott ihm sagte und ihm deutlich machte, lass dir an meiner Gnade genügen. Man könnte es noch einfacher übersetzen, angemessener vielleicht noch, meine Gnade genügt dir. Gnade ist Kraft. Wer unter der Gnade lebt und wirkt, der tut es in Kraft. Meine Gnade genügt dir. Und Gott begründet es ihm sogar, was gar nicht nötig gewesen wäre. Denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann kommt meine Kraft zum Zuge, wenn du jetzt nicht aussteigst, sondern eines tun kannst, dass du es akzeptierst. Und das ist das, was man auch mit sozusagen an sich selber immer durchleidet, was man aber auch bei anderen durchleidet und was man im Blick auf die ganze Kirche auch mit ihrem geistlichen Schaden durchleidet, das nicht mehr akzeptiert wird. Vielleicht können Sie das auch überlegen, am Schluss des Männertags, wann habe ich das letzte Mal in meinem Leben etwas akzeptiert? Ich habe die Erfahrung gemacht bei uns in der Kirche, dass oft gesagt wurde, auch schriftlich, das zum Ausdruck kam. Ja, die Entscheidung als solche akzeptiere ich ja, aber die Art und Weise, wie Sie das gemacht haben, die akzeptiere ich nicht. Dann setzt man bei der Art und Weise, wie ein Vorgang gelaufen ist, ein. Aber in Wirklichkeit lehnt man den Vorgang natürlich überhaupt ab und findet keinen Zugang zu ihm. Und vieles, was wir akzeptieren müssen, ist zunächst einmal von Menschen her betrachtet Unrecht. Und das schlaucht einen wahnsinnig. Da kann man weinen, auch als Mann. Und es ist auch nicht immer einfach von Gott her. Weil wir seine Wege nicht immer verstehen. Johann Albrecht Bengel hat es einmal so wunderschön gesagt, es wird manches auf die Heimkunft gespart. Heimkunft, da wollte er erinnern ans ewige Leben. Fürs ewige Leben ist viel aufgespart. Und dann kommt die Klarheit mit dem kristallenen Meer von der Johannes-Offenbarung. Dann ist alles durchsichtig und wir sehen, wie gut es Gott gemeint hat und wie das alles seinen Sinn gehabt hat. Aber jetzt als Mensch, als kleiner Mensch von heute, verstehe ich vieles nicht. Aber es ist ein Lebensgeheimnis für den Paulus gewesen. Und das spürt man jetzt auch im ganzen Aufbau des Briefes, weil ja gegen den Schluss der Briefe immer die Schwerpunkte kommen. So beim zweiten Korintherbrief ganz sicher auch Kapitel 12 ein Schwerpunkt ist. Wie er akzeptiert hat. Und wie er das jetzt stehen lassen kann. Und denkt, wenn es Gott so macht, dann macht es doch gut. Wir können deshalb akzeptieren, nicht, ich möchte mal anders anfangen, wir können es nicht deshalb so gut akzeptieren, weil wir eine Art Sklavengesinnung haben als Christen, sondern wir akzeptieren es, weil wir sehen, Gott meint es gut. Und so wie er es macht, wird es am Ende den größten Segen bedeuten und für uns bringen. So hat er es auch getan. Vielleicht ein verlorenes Lebensgeheimnis mit dem Akzeptieren. Und jetzt ist ganz klar, wo er steht, dieser Paulus, nämlich er steht bei den Schwachen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. So endet der Abschnitt. Wie eine Leitlinie gewissermaßen, die er in die Zukunft hineinlegt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir können unsere Schwachheit sehen. Unsere Selbstwahrnehmung soll in Ordnung sein. Wir wollen weder Hochstapler sein noch Tiefstapler. Auch der Tiefstapler hat damit nichts gewonnen, dass er sich selber sozusagen immer noch schlechter macht. Das ist auch nicht unsere Masche. Nein, aber ich sehe in der Realität, wie schwach ich bin. Aber dass die Gnade Gottes mit mir geht und dass die Gnade Gottes in meinem Leben wirkt, und dass das dann auch eine gewinnende Kraft nach außen ist. Was hat Paulus, obwohl er so verhöhnt, so verspottet, so zurückgesetzt wurde in seinem Leben, was hat er für Grundlagen gelegt bis auf den heutigen Tag? Unsere ganze europäische Christenheit geht mit auf ihn zurück. Das konnte er damals gar nicht sehen. Das sieht er jetzt erst in der Ewigkeit. Und deshalb sagt er, weil er so von dem ausgeht, wie Gott gut ist, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne, damit seine Kraft hereinströmt und ich dann auch wissen kann, ja, er hat es getan und darüber freue ich mich dann unendlich. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Jetzt kann er das alles annehmen. Da steht im Urtext ein Wort. Das bedeutet eigentlich ein Doppeltes. Ich stimme zu und es ist mir recht. Ich stimme zu und es ist mir recht. Und so gehe ich meinen Weg. Ist das jetzt auch unsere Gesinnung? Man liest immer wieder diese ganzen Berichte und diese Schilderungen und weiß, dass es ja für uns geschrieben wurde. Dieses Wort Gottes ist etwas, was wir in die Hand bekommen haben, an dem wir uns aufrichten sollen und das uns Mut gibt. Und das ist doch eine Zusage, dass dieses Wohlwollen Gottes auch über unserem Leben steckt und dass diese Kraft Gottes auch in unser Leben hinein will. Und dann möchten wir doch auf jeden Fall andere gewinnen. Und das geht dann in das hinein, wie bei Paulus, auch in der ganz, würden wir sagen, in der ganz unmittelbaren Fortsetzung, nämlich des missionarischen Lebens. Wir wollen die Kraft doch nicht als Eigenkraft und Eigenbeweger. Da brauchen wir sie zwar auch, das darf ich auch von Gott erbitten, aber nicht nur, sondern auch als eine Kraft, die wirklich nun andere ansprechen kann und andere auf dem Weg des Lebens mitnehmen kann und mitziehen kann. Und da haben wir viel, viel Kraft nötig zum Gewinn anderer. Wollen wir das? Ich möchte so ganz missionarisch auch abschließen in dieser Bibelarbeit. Vielleicht noch ein kleines Erlebnis an dieser Stelle. Wissen Sie, andere Leute überlegen sich ja auch, wie sie für sich gewinnen, ja, und was sie tun können. Ich war kürzlich auf der Königstraße in Stuttgart, und da sind ja auch die verschiedenen Geschäfte, ne? Und ich hatte mit meiner Brille irgendwie Probleme, da war etwas abgebrochen. Da dachte ich, na, jetzt gehst du da rein zum Optiker und lässt mal danach gucken. Da habe ich die Brille mitgenommen, bin da reingegangen, wurde sehr freundlich dann auch bedient. Der Service war gut, dachte ich, Service klasse, spitze. Und dann hat man das probiert, ob das neue Teil so sitzt, der kleine Teil, ja gut. Und dann haben die sich insgesamt fast eine halbe Stunde Zeit genommen, um meine Brille wieder funktionsfähig zu machen und so, dass ich am Schluss sagen konnte, ja, jetzt sehe ich wieder gut, jetzt ist alles gut, sie sitzt auch gut. Und dann fragte ich, ja, jetzt schreiben Sie die Rechnung, geben Sie mir es mit, ich überweise es dann. Die Antwort war, das machen wir so. Die haben keinen Cent genommen. Dann habe ich mich riesig gewundert. Ich sagte, was? Sie nehmen überhaupt nichts. Dann lacht er mich an und sagt, vielleicht gewinnen wir Sie mal als Kunde. Der hat weit gedacht. Der war aber bereit dafür, auch was zu riskieren. Ja, der hat da jetzt mal was reingegeben. Der wusste, was er wollte. Der wollte Kunden gewinnen. Und wir als Männer müssen es auch wissen, was wir wollen. Wir wollen Menschen gewinnen für Jesus. Mit der Kraft und der Gnade, die in unserem Leben wirkt. Wir wollen beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wie bist du mit Paulus einen Weg gegangen? Wie bist du ihm begegnet? Wie viel hat er von dir empfangen? Aber wie schwer waren auch solche Situationen? Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deine Nachfolge treten dürfen, dass wir unseren Maßstab an dir haben, wie du gelebt hast, wie du gebetet hast, wie du annehmen konntest. Herr, wir sehen in deinem Licht unsere Schwäche. Wir sehen so vieles, was da brach liegt. Aber wir dürfen damit rechnen, dass deine Kraft in unser Leben hineinkommt. Und dass diese Kraft auch unser Leben benützt, in den Dienst nimmt und aus diesem Leben etwas macht. Und auch darum bitten wir dich, Herr, dass wir das nicht nur für uns selber empfangen, sondern dass wir wirklich Menschen mit einem Herzen voller Liebe und Gewinnen wollen werden, die auch anderen so begegnen, dass sie auf deine Kraft aufmerksam machen und sie dann auch mitnehmen auf dem Weg des Lebens. Herr, segne diesen Männertag, segne die Langensteinbacher Höhe, segne jedes Einzelne auch von uns heute Morgen. Amen.